Daher ist der Appell Ecken und Kanten für die Politiker, mehr Mut, stehen, auch stehen bleiben, den Shitstorm abwarten. Aber es ist auch ein Appell an die Medien, zu sagen, wie gehen wir mit meinetwegen der AfD um, wie gehen wir mit einem Bündnis Sarah Wagenknecht um, wie gehen wir mit der Linken um.
Aber ich finde auch einen Appell an Unternehmer, einen Appell an Direktoren von großen Universitäten, auch weiter Meinungsbildung zu betreiben. Oder?
Absolut. Also absolut. Wenn heute jemand in Deutschland keine politische Meinung hat und sie nicht in irgendeiner Form vertritt, sei es einfach nur am Stammtisch oder auch durch Spendengelder, schwierig, weil unser Land braucht jetzt wirklich viel Debatte, um nach vorne zu kommen. Und da hat jeder ein bisschen Verantwortung, wenn man Verantwortung hat.
Konstruktive Opposition, Carsten.
Einfach mal machen. Der Podcast mit Carsten Linnemann.
Ich darf Sie, ich darf euch wieder herzlich willkommen heißen. Ich freue mich über die vielen Mails. Viele haben sehnsüchtig Ostern abgewartet, um den 14. Podcast heute zu erleben. Es ist der Podcast einfach mal machen. Und Sie wissen, dass wir starke Persönlichkeiten hier haben. Heute haben wir zwei starke Macherinnen, zwei starke Frauen. Sie kennen sie alle. Ich freue mich auf die Gründerin, auf die Journalistin, auf die Autorin und Moderatorin Franka Lehfeld. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und ich freue mich ebenfalls auf die Mehrfachgründerin. Innerhalb von wenigen Jahren hat sie viermal erfolgreich eine Firma gegründet, ist Investorin, TV-Löwin, war es gestern Abend noch in der Höhle der Löwen. Mhm. Ich begrüße Jana Enstaler. Herzlich willkommen.
Danke.
Franka, wir kennen uns, wir duzen uns, wir handhaben das auch dann so und tun nicht so, als ob es nicht so ist. Wir sind hier ganz offen. Du kommst ursprünglich aus Hamburg, hast einen Master in Marketing, hast unter anderem in Boston studiert, warst an der RTL-Journalistenschule, hast auch erfolgreich das absolviert, muss man ja heutzutage immer dabei sagen. Du warst Chefreporterin bei RTL, Chefreporterin bei Welt-TV und dort auch Moderatorin und hast jetzt vor wenigen Monaten eine Firma gegründet, eine Agentur für Kommunikation und Marketing. Du bist Bestsellerin, Bestseller-Autorin. Zusammen mit Nena Brockhaus hast du den Titel Alte, Weise, Männer herausgegeben. 3 Monate lang Bestseller. So lange habe ich es nicht geschafft. Bei mir hat es für eine Woche gereicht. Aber das Buch ist immer noch erhältlich für 20 Euro. Das heißt, die ticken doch nicht richtig. Also für diejenigen, die gerne mein Buch noch bestellen wollen, können das gerne machen.
Ach so, jetzt machen. Machst du Werbung für dein Buch. Ich dachte gerade, du stellst meins Buch. Alte, was kostet Weise, was kostet? Alte, Weise, Männer.
Was kostet aber das?
Ich glaube, wir sind auf Augenhöhe. Auf 1990. Augenhöhe.
Ja gut, dann müssen wir beide kaufen. Genau. du bist aufgefallen mit einem Zitat, das fand ich sehr interessant, in einer Schweizer Zeitung, ich glaube es war die Luzerner Zeitung, dort hast du gesagt, die Work-Life-Balance ist die Lebenslüge der jungen Generation. Wie kommst du da drauf?
Ja, das hat eine Recherche, also zu diesem Ergebnis gekommen durch eine Recherche in meinem Buch und 88% der jungen Leute zwischen 14 und 29 geben laut Umfrage an, dass die Kriterien, die sie in Erwägung ziehen oder die eben für sie besonders wichtig sind bei der Auswahl ihres Jobs, auf Platz 1 ist die Work-Life-Balance. Und ich halte eben dieses System der Work-Life-Balance, man muss ja eigentlich sagen Life-Work-Balance, weil bei dieser Klientel ist ja Life vorne, die halte ich eben für ein Versprechen, ein Unterton, der damit schwingt, der sich nicht einhalten lässt. Denn wer Top-Performer im Job sein möchte, kann währenddessen kein Lifestyle-Hobby als Weltranglisten-Erster oder Erste führen. Und gleichzeitig glaube ich eben auch, diejenigen, die sich in ihrer Freizeit als bester Vater, beste Mutter, was ja auch absolut seine Berechtigung hat, gerade sehen und diese Phase in ihrem Leben durchschreiten, die machen parallel eben nicht die Karriere als CEO und sind letzten Endes 24 Stunden, 7 Tage die Woche erreichbar.
Ja. Super, dann gehen wir gleich nochmal tiefer drauf ein. Und Jana Enstaler ist da, sie ist Mutter von 3 Kindern, hat in Oxford studiert, in International Relations einen Master gemacht, Berufseinstieg über Bain & Company und dann 4-mal Gründerin, eine Gastronomiekette, Kosmetikfirma Glossy Box, aber auch eine digitale Plattform für Firmen-Events geschaffen und jetzt ist sie Partnerin eines Risikokapitalfonds, Green Generation Funds. Die beschäftigen sich mit?
Wir investieren in Food Tech und Green Tech, also in junge Firmen, die dann hoffentlich riesengroß werden und viel für Nachhaltigkeit
machen. Green Tech, also Klimatechnologien.
Ja, Klimatechnologien. Ja.
super. Mach mal ein Beispiel, nur dass man sich's vorstellen kann. Eine Klimatechnologie zum Beispiel, also wo Deutschland besser ist vielleicht als andere, wo ihr investiert.
Ja, eine wahnsinnig spannende Klimatechnologie ist Direct Air Capturing. Das klingt spannend, aber es ist eigentlich letztendlich ein riesengroßer Staubsauger, der Luft anzieht, das CO2 rausnimmt und die Luft wieder ausstößt. Und das zum Beispiel kann bis zu 20% der Klimakrise lösen. Da haben wir eine Beteiligung in Essen, die heißt Greenlight. Und das sind so die Zukunftsfirmen unseres Landes. Und da versuchen wir zu investieren.
Sehr gut.
Ja.
Gut, du bist, habe ich schon gesagt, Investorin der Fernsehsendung. Genau, die Höhle der Löwen. Und im Manager-Magazin gehörst du zu den 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. So, dein Zitat im Fokus. Woke ist vorbei und das ist auch gut so. Wie meinst du das?
Das meine ich so, dass ich glaube, die Woke-Bewegung war im Grunde eine super wichtige Bewegung. Kommt von dem Wort wachsam, wurde 1938 das erste Mal in Amerika benutzt von einem Blues-Sänger. Und es ging um Rassismus. Und das ist natürlich richtig. Wir müssen aufpassen, dass wir ebenbürtig einander sind, egal welcher ethnischen Herkunft, Mann, Frau, Sexualität, klar. Und das war eine richtige, Bewegung. Aber genau diese Bewegung, die dann wieder aufkam, als Trump an die Macht kam und es wieder um Sexismus und Rassismus-Themen ging, genau diese Bewegung macht sich gerade selber komplett kaputt, weil sie einfach total überdreht. Sie ist viel zu krass auf Cancel Culture, macht alles, mäht alles nieder, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und irgendwas sagt, was denen nicht passt. Ist eine Kultur, die Debatte nicht mehr ermöglicht, weil sie einfach keine Grauzone ermöglicht. Es muss entweder genauso gesagt sein, gesagt werden, wie sie es empfinden, oder es wird halt gecancelt oder als rechts beschrieben. Und das nimmt unfassbar viel Aggressivität in unsere Debattenkultur, in unsere Kultur generell und führt dann zu einer Gegenbewegung.
Ja, in Amerika ist das ausgeprägter. Gehen wir den gleichen Weg oder können wir das stoppen?
In Amerika gibt es diese Bewegung, Gegenbewegung schon. Und hier kommt es jetzt auch. Also der Economist hat gerade geschrieben, dass junge Männer zunehmend rechts wählen, junge Frauen zunehmend links. Und dieses Aneinanderprallen und diese Unfähigkeit noch zu sagen, wir setzen uns jetzt mal in den Raum und diskutieren das aus. Ich glaube, das ist eine Gefahr für unsere Gesellschaft. Und da glaube ich, dass die Woke-Überwegung ganz stark dazu beiträgt, dass wir nicht mehr miteinander reden.
Das zu den Zitaten, zum Einstieg. Wir befinden uns jetzt in der Zeit nach Ostern und haben die Zeit wahrscheinlich genossen. Wart ihr unterwegs, Franka? Bisschen Urlaub gemacht? Sehr gut. Konntest du abschalten?
Mir gelingt es ganz gut abzuschalten, aber auch im Alltag. Ich muss dafür nicht wegfahren. Ich kann mich da immer ganz gut dann mal kurz, auch manchmal nur wenige Minuten, wenn ich telefoniere mit jemandem, der nicht in meinem Umfeld sonst ist, ne, ein frisches Gespräch, helfen mir immer so eine kurze neuronale Regenerationsphase sozusagen. Ja, ich habe abgeschaltet, ich habe aber auch über Ostern gearbeitet. Permanente Erreichbarkeit, selbst und ständig, das kommt ja nicht von ungefähr. Es klingt immer nach so einem abgedroschenen Sprichwort.
Ist das die neue Realität oder ärgert das einen eigentlich? Und man denkt, komm, jetzt lass doch das Handy mal liegen.
Also ich glaube, das ist die neue Realität, das ist aufgrund der digitalen Zeitalters. Ich glaube, es geht gar nicht mehr anders. Stichwort E-Mails. Ich habe auch ein bisschen im Vorfeld mal mich damit auseinandergesetzt und habe gedacht, interessant. 3 von 4 Berufstätigen geben an, dass sie regelmäßig nach der Arbeit noch arbeiten und erreichbar sind, auch am Wochenende und auch während des Urlaubs. 66% davon würden das gerne ändern. Zu denen gehöre ich nicht.
Ja.
Ich liebe meinen Job. Ich bin auch wirklich nur eigentlich erfüllt und glücklich, auch im Urlaub, wenn ich das Gefühl habe, es geht etwas, ne? Es ist ein Prozess.
Ja, Jana, geht's dir genauso? Würdest du das alles unterschreiben, was sie sagt, für deine Person? Oder kannst du das Handy länger weglegen, ohne drauf zu schauen?
Nee, ich schaue schon
extrem dazu viel einfach. Aufs
Handy. Ich bin auch selbstständig. Total. Ich glaube, ich bin halt Mutter auch von 3 Kindern. Und wenn wir jetzt Osterferien haben, dann haben meine Kinder auch einen Anspruch, eine Mutter zu haben, die nicht dauernd aufs Handy schaut. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Mhm. Wie gehe ich mit dem Thema um, jetzt wo ich Mutter bin und ich ja sowieso auch schon in der Schulzeit viel arbeite? Wie bin ich dann Mutter? Und da mache ich es für mich so, dass ich tatsächlich bei Tisch versuche, mein Handy komplett wegzulassen. Schaffen wir auch nicht immer, aber ist die Regel eigentlich. Meine Kinder dürfen sogar auf meinem Handy auch rumdaddeln, dass sie auch das Gefühl haben, sie haben Zugang zu diesem Wundergerät, das ja das Allerwichtigste ist im Leben der Mami.
Mhm.
Und ich versuche aber dann wirklich auch die Auszeit zu nehmen. Und auch mein Team weiß, in diesen, 10 Tagen, die wir jetzt hatten, gehen wir nur, kontaktieren wir Jana nur, wenn es wirklich wichtig ist. Und das schaffen wir dann ganz gut. Und das ist dann das Glück eines Teams, die dann auch hier und da was abpuffern können, was ich dann nicht mehr, mich nicht mehr erreicht.
Ja, absolut, ja. Absolut. Jetzt seid ihr beide Gründerinnen. Ja. Das ist eigentlich eine Rarität mittlerweile in Deutschland. Es wollen ja immer weniger Menschen gründen. Viele sagen ja auch, mein Gott, soll ich mir das antun, dieses Risiko? Sonst habe ich doch vielleicht einen sicheren Job, gerade jetzt, wo ich eine Fachkräftelücke habe. Wie schwierig war das zu gründen? Würdet ihr im Nachhinein sagen, das ist alles, was da in der Zeitung steht, immer mit, es dauert zu lange, um eine GmbH zu gründen oder was auch immer und die ganzen Genehmigungen zu haben? Oder würdet ihr sagen, das ist alles übertrieben? Oder ist es wirklich so, dass es so schwierig ist, in Deutschland zu gründen? Ich fange mal bei Franka an, weil bei dir ist es ja ganz frisch.
Ein Gedanke noch zum Thema Erreichbarkeit, gerne, was mich noch gerade durch Janas Äußerung dazu gebracht hat. Ich finde das absolut respektabel, wenn jemand sagt, ich bin jetzt nicht erreichbar. Also ich finde das eine tolle Regel, dass du sagst, ich reflektiere mich da, ich bin Mutter, ich bin nicht vor meinen Kindern permanent für jeden einfach ansprechbar. Und du hast ja auch schon, kommen wir gleich drauf beim Thema Gründen, du hast schon ein Team, an dem arbeite ich noch. Mhm. Ich würde aber sagen, grundsätzlich, wer sich dann vergleicht und sagt, warum hat jemand mehr, warum ist jemand erfolgreicher als ich, der sollte auch die Frage stellen, hat er, hat sie dafür mehr getan? Im Punkto, habe ich vielleicht eine 4-Tage-Woche und jemand anders hat in der Zeit eine 6- oder sogar eine 7-Tage-Woche an den Tag gelegt, ja? Und ich habe kürzlich in der FAZ von der 4-Tage-Bummel-Woche gelesen. Das fand ich wunderbar. Ich möchte mir das aneignen, aber hier die Credits, FAZ. Und deshalb würde ich nochmal sagen, absolut individuelle Entscheidung, immer.
Ja.
Aber man darf sich bitte dann nicht immer, das ist ja so typisch deutsch, wenn man sich vergleicht und dann kommt so ein Neidmoment, so, aber warum hat die? Ja, einfach mal einmal ganz kurz auf sich selber blicken. Geht da mehr? Ist da mehr möglich?
Ja.
Habe ich alles gegeben, was in meinen Möglichkeiten ist? Und dann kommen wir vielleicht auch zu einem eigenen Umgang zum Thema Erreichbarkeit und Belastung. Aber jetzt zurück zu dir.
Aber absolut. Ich sag mal, die Eigenverantwortung ist da das A und O. Das kann ich nicht auf irgendjemanden schieben, sondern ich bin für mich selbst verantwortlich. Bei mir ist es ganz klar Flugmodus. Ich liebe die Taste auf meinem Handy und auch nachts. Und ich weiß genau, wenn ich es morgens aufschalte, dann geht's rund. Aber dann weiß ich es auch, dass es so ist und stelle mich auch drauf ein und ärgere mich dann nicht. Genau, du bist ganz frisch selbstständig. Ich meine, es wollen ja immer, also die Umfragen zeigen ja, es geht ja dramatisch nach unten.
Interessante Zeit zu gründen, oder?
Haben mich trotzdem auch ganz viele hast du gesagt, komm her, ich mach's jetzt trotzdem. Du gehst aus einem sicheren Job raus, ja, hast riesen Karrieremöglichkeiten in dem Job, wo du bist. Sagst aber, nee, jetzt mache ich mich selbstständig.
Ja, ganz merkwürdige Frage. Also so dieses, ich verstehe die Frage, aber dieses Gefühl, das kann ich nicht richtig rational einordnen. Also ich habe meine Vorgesetzten sehr geschätzt, sowohl bei RTL, tolle Chefin gehabt, viel gelernt, als auch bei Welt. Und trotzdem hatte ich schon immer dieses Gefühl in mir drin. Ich bin ja meine eigene Chefin. Da kann man jetzt schmunzeln und sagen, ja, ein bisschen verrückt, ein bisschen größenwahnsinnig oder gar nicht im Sinne von, dass ich nicht bereit war, im Team zu arbeiten, nicht im Sinne von, dass ich keine Verbindung auch zu der Company hatte. Aber irgendwo in mir drin war immer dieses unterbewusste Wissen, Gefühl, dieser Instinkt zu sagen, Verantwortung möchte ich. Mhm. Ich würde es vielleicht anders machen. Hier würde ich anders entscheiden. Und das war irgendwo auch ein Traum, den ich mir erfüllt habe, zu sagen, so, dann hörst du jetzt auf zu kommentieren. Du setzt dich jetzt selbst an Steuer.
Mhm. Und, war schwierig, die Selbstständigkeit, dieser Schritt mit den Behördengängen etc., was immer gesagt wird, oder wird das übertrieben?
Also in der Tat, es ist Learning by Doing. Jeder einzelne Schritt. Und es kommt wirklich viel Papierkrieg auf dich zu. Ich weiß nicht, wie es bei Jana war. Bei mir war es erstmal von der Ummeldung der Krankenkasse, die du ja dann selber finanzierst und dich auch mal mit den Leistungen ganz anders auseinandersetzt als junger Mensch. Ne? Ja. Tust du später vielleicht automatisch. Ich hatte es bis dahin nicht getan. Und es geht dann auch weiter. Wenn du erste Entscheidungen triffst, gründest du direkt eine GmbH oder machst du erstmal, beginnst du als Selbstständige und baust dir ein kleines Team auf, Beispiel Werkstudenten, Praktikanten, Minijobber. So. Und dann gibt es erstmal in diesem Dschungel viele Entscheidungen, mit denen du vorher auch nicht konfrontiert bist. Also was muss wer erfüllen, damit er auch jegliche Punkte erfüllt, um ein Werkstudent beispielsweise zu sein. Dann geht's weiter. Und was mich dann wirklich irritiert hat, war, als ich anfing, Arbeitsverträge abzuschließen mit meinem jetzigen Team, merkte ich, oh, das reicht nicht, wenn du in Deutschland digital einen Arbeitsvertrag unterzeichnest. Auf der anderen Seite ebenfalls. Du schickst ihn zurück, legst ihn digital in deinen Ordner. Nein.
Muss ausgedruckt werden.
Willkommen.
Wahnsinn.
Ja. Per Post, ausgedruckt, hin und her. Wenn du nochmal eine Änderung vornimmst, Stichwort Stundenzahl oder.
Ja.
Du bist ja ewig in Gange. Hm. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, es soll sich ändern. Es ist beabsichtigt. Also Faktencheck an der Stelle. Ich meine, es ist auf dem Weg oder soll kommen, aber ich finde, es ist höchste Zeit. Also du ertrinkst erstmal in so einem Bürokratie-Self-Management-Kurs, wo du jeden Tag Post bekommst, auch unterschreiben sollst, dass das dann irgendwelche Einzugsermächtigungen gibt und das erstmal zu durchdringen. Mein erster Appell wäre, lasst uns bitte die Amtssprache ändern. Hm. Können wir das bitte alles so auflisten, formulieren, auch per Post und per E-Mail, dass man es versteht. Das meiste, ich habe so viel immer an meinen Steuerberater geschickt und gesagt, was meinen die? Ja. Was ist hier gemeint? Ja.
Ist das typisch deutsch? Jana, du bist ja auch sehr international unterwegs. Ja. Ist das typisch deutsch, was die Franka so sagt?
Also, wir investieren auch viel in Amerika und auch europaweit und auch in Asien. Und es ist absurd, wie viel Bürokratie wir hier haben. Und ganz konkret, ich glaube, wir sind zum Beispiel das einzige Land, das wo man zum Notar rennen muss, um nicht nur die GmbH zu gründen, sondern auch weitere Investoren in eine Gesellschaft aufzunehmen. Das ist in keinem anderen Land der Welt nicht so, in Frankreich und Amerika nicht. Es führt zum Teil dazu, dass amerikanische Investoren, die eigentlich gerne in eine deutsche Firma investieren wollen, im Silicon Valley zur deutschen Botschaft rennen müssen, um dort eine Apostille abzugeben, um dann investieren zu können.
Wahnsinn, ja.
Oder dann vielleicht ein Peter Thiel sagt, nee, heute keinen Bock, zur deutschen Botschaft zu rennen. Und damit verlieren wir natürlich auch Kapital in Deutschland. Und das
woran liegt das? Es ist ja irgendwie nicht festzumachen an Parteien. Das ist ja seit Jahrzehnten aufgebaut worden.
Ich glaube, wir lieben auch einfach Sachen nachzuhalten und es muss alles korrekt sein.
Zu kontrollieren, etc.
Und dann legen wir, das ist auch so ein bisschen eine deutsche Mentalität, die auch zum Teil nicht schlecht ist, weil hier Dinge ja auch ganz ab und zu in Ordnung ablaufen. Aber es hat sich einfach total überdreht und behindert uns jetzt und paralysiert uns zum Teil. Und das müssen wir absolut ändern. Und das Lustige ist, wir reden ja dauernd darüber, Bürokratie abschaffen, bla bla bla. Mich interessiert, es langweilt mich, weil wenn wir dort sind, und es müsste eigentlich schnell gemacht sein können, dann müssen wir erstmal Sachen machen, die richtig cool sind. Also das ist ja nur Bürokratie oder sozusagen das System, das wir fahren, ist ja nur der Nährboden für gute Ideen und Innovationen. Es ist ja in sich erstmal kein Erfolg.
Ja. Hättest du eine Idee, wie man da rangehen könnte? Also wir werden ja auch zugeballert mit Berichtspflichten, mit Statistikpflichten und dann kommt das Handwerk und der Mittelstand. Jeder hat so eine Idee für seinen Bereich. Ja. Aber eigentlich müssten wir doch radikal strukturell mal rangehen.
Komplett strukturell an verschiedenen Ecken. Und natürlich hat das auch wahnsinnig viel mit Digitalisierung zu tun wieder. Wir müssen einfach den Papierkrieg abschaffen und da einfach auch extrem
viel effizienter.
Warum
tun wir uns da so schwer? Warum?
Ich glaube,
wenn du jetzt Bundeskanzlerin wärst, würde es dann laufen? Oder ist das ein strukturelles Problem? Ist es ein Problem der Person, dass wir zu wenig Mut haben und sagen, wir machen das jetzt einfach mal? Oder
weißt
ist
du
es
was, Carsten, was ich jetzt so darauf sage? Ja, es würde dann laufen. Und weißt du, warum ich das jetzt sage? Ja,
jetzt
ich glaube,
es ist
ein Mentalitätsproblem. Weißt du, wir müssen einfach mal diese Wände durchbrechen und sagen, ich habe mich viel zu wenig eingelesen in, wie es aus politischer Sicht ist, jetzt diese föderalistischen und Ländergrenzen zu durchbrechen, um gewisse Papierkriegsregeln aufzuheben und so weiter. Also, aber vergib mir, wenn ich deswegen sage, ja, es würde laufen, wenn ich Bundeskanzler. Aber ich glaube, diese Mentalität brauchen wir einfach.
Ja.
Zu sagen, hey, wir brechen jetzt diese Probleme, die wir haben und wir schaffen das. Und wir bauen ein Team auf, das vielleicht in der Exekutive stärker ist als die Leute in den Ministerien zum Teil. Wir holen uns vielleicht nochmal schlaue Leute, die nochmal Wege finden, wie wir ein paar Dinge sofort ändern können, die einfach riesengroßen Impact haben. Und ich glaube, da geht eigentlich schon was. Natürlich geht was. Wenn es muss, geht's immer. Im Moment muss es halt noch nicht so richtig. Das ist das Problem.
Ich liebe das Mindset. Ich würde sofort jubeln, weil ich finde, das ist so der Vibe, der uns in Deutschland gerade fehlt, wie du da jetzt ganz unbedarft rangehst. Ich möchte auch eigentlich kein Wasser in den Wein gießen. Ich würde aber sagen, angesichts der Lage, du hast es gerade schon angerissen, wir haben eben das Problem, dass wir eine zweigeteilte Verwaltung haben. Ja, wir haben den Bund, der die Gesetzgebung macht, und wir haben die Länder, die auf Landes- und auch Kommunalebene nachher das Ganze in ihren Behörden ja anwenden und umsetzen müssen. Mhm. Und wenn man gerade das Online-Zugangsgesetz sich anschaut, 2.0, das gerade kürzlich im Bundesrat eben gescheitert ist, dann würde ich sagen, so ungern ich da jetzt in die Details irgendwie gehe, aber wenn das bis 2028 laufen soll, und da geht es ja gerade um das Thema Digitalisierung der Behörden, Vorbild Dänemark beispielsweise, du hast eine Personalnummer, du hast eine elektronische Signatur, alles, was du tun möchtest, machst du digital mit den Behörden, ob es ein Ausweis ist oder ja zum Beispiel auch die Info, dass du einen Kita-Platz für dein Kind bekommen hast, was da schon gerade in den skandinavischen Ländern super funktioniert.
Das funktioniert strukturell nicht, weil die Länder sagen no.
ja, es funktioniert nicht, weil die Länder sagen, so geht es nicht. Der Bund muss mehr leisten, muss besser vorbereiten, muss mehr auch bezahlen. Und gleichzeitig blockieren die sich gegenseitig.
Richtig.
Und mein erster Schritt vielleicht, um mal eine relativ zeitnahe Abhilfe in den Raum zu stellen. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist ja bis 2028 die Umsetzung geplant. Es gibt aber gar keine Zwischenetappen. Und ich finde so auch übrigens im Unternehmertum sind so Zwischenziele etwas, was unheimlich motivieren kann.
Ja, absolut.
Und wo du sagst, wie mega, ich habe das geschafft. Und jetzt ziehe ich auch die Energie oder auch den Mut, die Kraft, das Nächste zu machen.
Ja.
Und wenn wir hier vielleicht zwischen, was haben wir eigentlich, 24 und 28, nochmal Zwischenetappen einfach ganz pragmatisch ziehen und sagen, hey, im Gesundheitssektor läuft schon ganz gut. Dafür läuft es im Familiensektor ganz schlecht, jetzt auf die Digitalisierung der Behörden geblickt. Lass uns doch sagen, wenn wir meinetwegen den Kita-Platz digital informieren und vermerken können und vielleicht schon sowas wie, dass du die Kindergrundsicherung, heißt das Kindergeld, wie heißt das?
Kindergrundsicherung.
Na, guck mal, ich bin noch im alten Mindset. Kindergeld, dass das schon mal online geht.
Ja.
Dann könnten wir doch kleine Etappen machen und
sogar
kleine
Erfolge freuen. Und dann sieht man es auch schon mal. Genau.
Die Bürgerinnen
anstatt
und Bürger
auf den großen Wurf zu warten und der kommt nie,
danke.
Einfach mal anfangen.
So, und wenn dann, ich sage jetzt mal, Hanna Zimmermann, Bürgerin XY, schon mal feststellt, hey, ich habe meinen Termin heute digital gemacht. Hast du ja schon mal einen kleinen Erfolg? Und dann redet die darüber und erzählt das.
Ja.
Ach, du weißt, unser Kita-Platz, der wurde digital zugeteilt.
Ja.
Super, hast du dich da schon registriert?
Ja. Ja.
Dass einfach so nicht immer der ganz große Wurf kommen
muss. Super. Ich meine, so machen es ja auch Investoren.
Step by step.
Ja, Investoren. Ich habe das mal 2-3 Mal miterlebt in der Vergangenheit, wenn ihr bewertet. Eure Frage ist ja immer, ja, zeig mal, was hast du denn drauf? Was hast du denn am Markt gemacht?
Ja.
Also nicht lange reden, sondern fang mal an. Zeig uns mal einen Step. Ist das der Punkt?
Ja, ich wollte auch nochmal ich glaube, dass wir auch in Deutschland total vergessen, dass wir im internationalen Wettbewerb sind um Talente, ja, die Leute, die hier arbeiten oder nicht arbeiten wollen und auch letztendlich wirtschaftlich und gerade was das Thema Bürokratie angeht, wenn jemand hier arbeiten möchte, der echt gut ist und hier eine deutsche Behörde läuft, dann läuft er rückwärts schreiend wieder raus und zieht danach nach Dubai zum Beispiel, wo gerade ein Freund von mir erzählt hat, der zieht da gerade hin, dass er auf der Einwanderungsbehörde war und um sich dort anzumelden. Und dann saß er da 10 Minuten im Gang und dann kam jemand auf ihn zu und meinte, Sie warten hier schon 10 Minuten, ist alles okay? Weil normalerweise sind die Wartezeiten hier nicht so lang. Können wir irgendwas für Sie tun? Wollen Sie was trinken? Und dieses Mindset, in Estland kriegt man eine Post, in der steht, Sie haben ein Kind bekommen, wo können wir Ihnen Ihr Kindergeld hinschicken?
Ja.
Also dass man auch so ein bisschen dieses Gefühl.
Bei uns gibt es eine Steuernummer.
Ja.
Ja.
Also wir müssen einfach wissen, hey, wir haben nur noch so viele Jahre, wenn wir so weitermachen, laufen wir gegen eine Wand und dann wird es hier richtig ungemütlich.
Ja, absolut.
Und dann müssen wir auch nicht mehr über Bürokratie abschaffen oder nicht sprechen.
Ja.
Also es wäre nett, wenn wir in der Gemütlichkeit uns verändern können, weil sonst müssen wir uns mit sehr viel Ungemütlichkeit.
Obwohl der Druck ja mittlerweile so groß ist, dass jeder
aber
es wissen
Gegenfrage
müsste.
An der Stelle. Wenn wir jetzt mal gucken, überbordende Bürokratie in Deutschland seit Jahren ein Thema, nicht seit heute. Trotzdem hat die deutsche Wirtschaft goldene Jahre hinter sich.
Ja.
So, das heißt letzten Endes Rekorderfolge, Rekordergebnisse
haben
nicht
Bürokratie.
Unmittelbar scheinbar mit dem Thema Bürokratielast zu tun. So, daher würde ich sagen, das Mindset, unser deutsches Mindset als gesamte Gesellschaft, das bezeichne ich aktuell immer so als verkatert. Es liegt verkatert, die ganze Nation auf der Couch und sagt, uff, es gab Pandemie, Energiekrise, Inflation, Stimmung auch nicht so optimal, in den Medien viel negative Berichterstattung. Das kommt zusammen, summiert sich und es kommt zu so einem Downer. Wir sind alle miteinander frustriert. Und wir fühlen uns eigentlich auch gerade dabei gut.
Ja.
Wir sind gerade frustriert. Und die Bahn kommt zu spät.
Genau, es passt irgendwie alles.
Wir brauchen einfach mal jemanden, finde ich, der wieder so sagt, so, packen wir es an. Ich meine, oder wie du sagst, einfach mal machen, Carsten. Ärmel hochkrempeln, Mindset justieren und nach vorne.
Ja.
Und da kann ja wirklich jeder von uns, das können wir hier heute schon in einem Podcast machen, einen Beitrag leisten.
Genau.
Einfach mal positiv gucken.
Genau.
Und auch dieses Selbstbewusstsein wieder zu haben, nicht immer sozusagen aufeinander zu kloppen und zu sagen, es läuft vieles falsch, natürlich, aber auch das Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, hey, wir sind echt ziemlich cool. Also wenn ich jetzt aus der Wirtschaft betrachtet, wir haben so viel Innovation und Forschung. Wir haben totales Gründergehen, ja, seit der Gründerzeit, vor über 100 Jahren, dann haben wir die Automobilindustrie gegründet und so viele coole Industrien auf der Welt nach vorne gebracht. Wir können das alles. Das Einzige, was uns gerade so ein bisschen fehlt, ist, aus dem Kater rauszukommen und Spirit aufzubauen und sagen, hey, wir überlegen uns die coolsten neuen Themen unserer Zeit und wir können das alles. Wir brauchen ein bisschen mehr Risikobereitschaft, ein bisschen mehr gesunden Größenwahn und vielleicht auch natürlich mehr Kapital. Das ist auch noch so ein Thema, wo die Amerikaner uns weit voraus sind.
Wahrscheinlich konnten wir uns in guten Zeiten Bürokratie leisten und jetzt fällt uns alles auf die Füße.
Andere sind schneller geworden. Ja. Andere sind schneller, digitaler geworden. Ja. Absolut, hungriger. Ich möchte das auch gar nicht schmälern. Ja. Es war gerade nur, dass ich eben sage, es ist keine Belastung, die uns seit gestern beschäftigt. Und trotzdem haben wir es schon einmal geschafft oder haben es die letzten Jahre sehr gut geschafft. Und daher müsste ja unser Gedanke oder unser Mindset recht optimistisch gestimmt sein und sagen, naja, mit Herausforderungen sind wir in diesem Land einfach von dem Drive der Bevölkerung, finde ich, relativ gut umgegangen. Auch der Zusammenhalt war da. Und dass das jetzt in so einem Down ist und dass momentan das Glas einfach immer halb leer ist, also da gehe ich einfach nicht mit. Ich komme zwar auch an die Punkte, dass Leute dann sagen, ja, aber bei dir ist es leicht und so. Nein, ich habe auch Rückschläge. Gerade jetzt in dieser ganzen Phase des Gründens, wie oft tut ein Fehler weh? Viel mehr als in jeder Festanstellung vorher. Mir ist jetzt erst bewusst, dass es kein blöder Spruch ist zu sagen, mach die Fehler, während du in einem Konzern oder einer Firma bist. Hinterher tun sie mehr weh, sie tun mehr weh. Aber es entsteht doch in dem Moment die gute Nachricht erstmal, Mindset kann man übrigens ändern, also gute Nachricht für uns alle. In dem Moment, in dem du sagst, ja, Rückschlag führt zu Veränderung und deshalb ist es was Positives. Das strahle ich aus, das versuche ich meinem Team, meinem kleinen, aber feinen Team immer mitzugeben und ich finde das großartig und es kommt auch an.
Also dieser Punkt ist ja gut, dass man sagt, wir müssen mal was machen, wo man schon mal sieht, man fängt an.
Ja.
Ja, man kann das Haus nicht sofort bauen, aber du musst schon mal anfangen, Zement kaufen, ja. Die Frage ist nur, deswegen, es heißt ja einfach mal machen. Ja, den Podcast gibt es jetzt das 14. Mal und ich werde den einstellen, wenn dieses Mindset geändert wird. Also ich hoffe, dass ich es nicht mehr lange mache. aber was wären denn eure konkreten Ideen? Einfach mal machen, wo ihr jetzt sagt, wenn man das machen würde, dann wären das erste Schritte. Muss jetzt nicht Bürokratie sein, sondern allgemein, wo man sagt, dies wären die ersten Schritte, die muss dieses Land jetzt angehen, sonst war es das.
Angenommen zum Beispiel, ihr kommt jetzt ins Bundeskanzleramt und habt die ersten 100 Tage.
Ja, ist was völlig egal, wer da regiert. Ja, ich will das auch hier gar nicht parteipolitisch machen, weil irgendwo bin ich ja Staatsbürger, du bist Bürgerin, du auch. Und wir haben doch alle ein Interesse daran. Natürlich habe ich ein Interesse daran, dass meine Partei das jetzt auch schafft.
Genau.
Aber erstmal geht es doch darum, dass dieses Land nach vorne kommt.
Genau, also ich als Bürger würde halt sagen, ich habe an die Politik schon eine gewisse Erwartung, nämlich das. Und ich weiß, ihr habt eure Hürden und die du besprochen hast, Landespolitik.
Ein schönes Beispiel,
ja. Aber wir dürfen uns nicht zufrieden geben zu sagen, wir erwarten von uns, die Bürokratie abzuschaffen. Das muss eigentlich schon, das ist wie, als ob man in einer Firma sagen würde, wir müssen irgendwie unsere Buchhaltung besser machen. Keine Firma überlebt und lebt mit einer guten Buchhaltung. Nee, wir müssen Strategieformen nach vorne gehen. Und das ist für mich, hat nichts mit Bürokratie zu tun. Also einfach mal machen, wäre für mich jetzt gerade die Energiepolitik komplett neu denken. Wir müssen natürlich sehr viel mehr noch in Erneuerbaren ausbauen und auch Ladekapazitäten, also Speicherkapazitäten für die Erneuerbaren besser ausbauen, damit wir mehr Erneuerbare haben können. Aber dazu fehlt uns gerade aus meiner Sicht Atomstrom, weil wir es sowieso aus anderen Ländern importieren.
Also du würdest schon über die Fachthemen wirklich gehen? Dass man sieht, dass was wichtig ist, nicht nur Bürokratie, Steuern,
Strom.
Energiekosten, Arbeitskosten.
Ja. Also wir brauchen günstigen Strom, sonst deindustrialisieren wir uns. Das ist ein ganz konkreter Punkt, den ich ansprechen würde, wo wir sagen, ich würde Atomenergie wieder aufbauen. Ich komme aus dem Klimabereich und selbst ich sage das. Warum? Weil Atomstrom besser ist als Kohlestrom fürs Klima und einfach eine gute Zwischentechnologie ist, um unsere Industrie nicht komplett zu zerhauen und trotzdem dann so schnell wie möglich auf Erneuerbare umzusteigen. Das ist was aus meiner Sicht gerade total schief gelaufen ist und was wir sofort ändern müssen.
Ja, Franka, was wären deine Themen, wo du sagen würdest, einfach mal machen, das wäre jetzt wichtig, wirklich anzugehen, fernab der Bürokratie?
Also gesellschaftlich kollektive Kraftanstrengung, wieder Bock haben, was zu tun und auch nicht die Frage zu stellen, was kann mein Land für mich tun, sondern was kann ich für mein Land tun? Und das hat ja Kennedy so schön gesagt, ich würde es umformulieren aus der aktuellen Situation und sagen, was kann ich der Gesellschaft zurückgeben? Wo ist eigentlich mein Platz hier? Mhm. So, und dann habe ich schon mal irgendwie wieder einen anderen Zugang und sage nicht nur, was kann der Staat, was können die anderen, sondern erstmal einmal neu justieren. Und dann würde ich im Kleineren anfangen und beispielsweise sagen, das, was ich mir wirklich negativ zuführe, und wir alle kennen das, das ist übrigens zum Thema Erreichbarkeit auch noch eine schöne Ergänzung. Es ist ja nicht nur die Joberreichbarkeit. In wie viele WhatsApp-Gruppen wirst du hinzugefügt? Und wie viele Leute schicken dir auch, ich sag mal, die lesen irgendwas online, einen kleinen negativen Schnipsel. Der wird aber erstmal ans ganze Telefonbuch weitergeschickt. Ja, genau. Dann liest man das, kommt innerlich schon mal Puls und sagt, oh, das kann ja jetzt gar nicht sein. Daran hänge ich mich dann jetzt, weiß ich nicht, 10 Minuten bei WhatsApp
auf. Verliere Energie.
Verschicke das weiter, antworte auch und ich verbrasse so viel Zeit für nichts, weil ändern kann ich es eh nicht. Also da bin ich rigoros. Sowas lese ich nicht, sowas beantworte ich nicht. Es sei denn, es sind jetzt wirklich große Themen, aber ich sage jetzt mal, diese kleinen Tagesaufreger, ja, die dann ganz schnell durchs ganze Netz gehen, weg damit. Ja. Ja. Ich führe mir persönlich bewusst die Nachrichtenlage zu. Ich war immer, auch aufgrund meines Berufs und Binnes, ein politischer, ein nachrichteninteressierter Junkie. Aber ich mache nicht dieses Kleinteilige, was dich nur runterzieht. Also da würde ich schon mal sagen,
wenn das die Gesellschaft hätte,
da würde ich schon mal entspannter. Einfach filtern, weißt du? Ja. Das würde ich so jedem mitgeben, der gerade sagt, boah, aber es ist so anstrengend. Das ist schon mal der erste Punkt. Das schafft noch nicht die Probleme in der Bürokratie ab, aber vielleicht meinen eigenen Blick auf mein Umfeld, mein Lebensumfeld, meine Lebenswirklichkeit. Und der nächste Punkt ist, ich finde, man darf das sagen, wenn ich mich mit Menschen umgebe, die permanent negativ eingestellt sind, die generell immer die Probleme vor den Chancen sehen, die auch eigentlich schon mit Mundwinkeln nach unten dir begegnen. Ja. Und das ist unabhängig davon, ob es dein Team ist, ob es Dienstleister sind, wo auch immer man sich begegnet. Ich bin da so, dass ich sage, früher konnte ich das nicht ändern. In einem Team, das von anderen zusammengestellt wird oder in einem Arbeitsumfeld, musst du Kompromisse machen. Ich mache keine Kompromisse. Wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, mit denen ich tagtäglich zu tun habe, die für den Erfolg meines Unternehmens, das ich aufbaue, mitverantwortlich sind, dann möchte ich, dass wir alle einfach gute Vibes haben, Bock haben, dass keiner das Thema, ich fühle mich jetzt gerade, aber ich möchte jetzt nicht erreichbar sein und hier ist meine Work-Life-Balance, sondern echt Menschen, die Lust haben, die Drive haben, tut euch zusammen. Zusammen fühlt es sich noch viel besser an und auch einfach wirklich da rigoros zu sein und zu sagen, wenn das nicht passt vom Mindset, vom Spirit, vom Ziel, dann gehen wir getrennte Wege. Und das kann man auch übrigens nach 24 Stunden entscheiden. Man muss sich mit sowas nicht verheiraten. Ja? Mhm. Und direkter, mehr geradeaus. Und ich glaube, wenn man sich selber so aufstellt, dann ist man schon einen Schritt weiter. Dann kommen immer noch die großen Themen, die Jana gerade angesprochen hat. Überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber die kleinen Dinge sind vielleicht der erste Schritt.
Jana?
Direkter, mehr geradeaus. Also auf jeden Fall Mut, wenn man Sachen verändern will, muss man Mut haben, die wichtigen Themen anzugehen. Und wir haben, glaube ich, gerade eine Situation, wo super viele Leute super viel Angst haben, ihre Meinung zu sagen, weil es natürlich Twitter gibt und Instagram und LinkedIn und es Shitstorms gibt, wenn man was sagt, was unpopulär ist oder nicht der Meinung entspricht von Leuten, die auf diesen Kanälen sind. Und das ist ein Problem. Und ich glaube, umso mehr würde ich gerade sagen, die Verantwortung haben müssen, Augen zu und durch ihre Überzeugung natürlich erst gut sozusagen gewinnen durch eine gute Debatte, aber dann auch rigoros umsetzen. Und der große Elefant im Raum ist natürlich gerade die Einwanderungspolitik. Und jeder tänzelt drumrum. Und warum soll jetzt Jana Enzeller, die aus der Wirtschaft kommt, Einwanderungspolitik ansprechen? Kriegt doch sowieso nur wieder einen Shitstorm. Nein, mache ich aber, weil es einfach so nur so geht, wenn man den Mund aufmacht und auch keine Angst hat, da einen Shitstorm zu bekommen. Wir brauchen Einwanderungspolitik, die in den Arbeitsmarkt einzielt und nicht unbedingt nur ins Sozialsystem.
Obwohl ich ja glaube, das ist ja interessant. Und ich glaube, das ist eine Mehrheitsmeinung in Deutschland.
Absolut.
Aber trotzdem keiner trauen sich sagt nicht viel. Mehr. Ja, das ist doch. Was können wir dagegen machen? Ich meine, der Bundespräsident
es trotzdem hat machen und keine
richtig,
Angst haben.
Mut, ja, Politiker zu haben, die vielleicht Shitstorm befreit sind und widerstandsfähig und es einfach machen, richtig. Wäre auch eine Möglichkeit, das, was der Bundespräsident vorgeschlagen hat. Er nennt das Pflichtjahr, wir nennen das Gesellschaftsjahr.
Damit kommst du immer um die Ecke. In jedem Podcast kommt das Thema.
Macht's ja nicht.
Aber ich glaube, damit hast du das Thema noch nicht gelöst oder beantwortet, was Jana gerade aufgeworfen hat. Und das ist ja noch viel vielschichtiger. Natürlich steht die Einwanderungspolitik aktuell sehr weit vorne. Ich würde sagen, wir haben das gleiche in der Corona-Pandemie erlebt. Diejenigen, die Zweifel hatten und die geäußert haben, die konnten sich erstmal besonders am Anfang sehr warm anziehen. Mhm. Ja. Und was dieser Gesellschaft gut tun würde, ist einfach eine breitere Debatte und eine Akzeptanz der Debatte. Weil wir müssen uns doch auch vergegenwärtigen, jeder, der seine Meinung sagt, hat damit doch in der Gesetzgebung noch nichts verändert. Also bis da jetzt eine zu laute Stimme am Ende die Lebensrealität wirklich verändert, das dauert ja nun wirklich lange.
Aber eigentlich müssten wir doch allen Mut machen, die Meinung zu sagen.
Ja.
Stark abgrenzen von Rechtsradikalen und Rechtsextremisten und
sowieso.
Ansonsten das komplett breite Spektrum und jeder darf in Deutschland wieder seine Meinung
und
sagen.
Und von Linksextremisten müsste man ja dazu sagen.
Und genau.
Exakt.
Aber wie kommen wir dahin?
Ja, wir kommen dahin, indem jeder, also ich glaube, die Leute, die eine Meinung haben, aber sie nicht äußern, weil sie Angst bekommen, sollten sich überlegen, wie werde ich mutig genug, sie zu äußern. Ich habe nämlich kein Problem, dass Leute eine andere Meinung haben als ich
und sie kundtun. Aber wie kommen wir dahin? Was würdest du machen, wenn du Bundeskanzlerin wärst? Was würdest du machen? Genau das brauchen wir doch. Wenn wir das wieder haben, haben wir eine Debattenkultur, wir können über Reformen reden.
Aber
Mehrheiten
das
und nicht
kann
diese ganze
jetzt kein
Taktik
Bundeskanzler oder keine Bundeskanzlerin
sondern?
Alleine umsetzen. Also das finde ich ist auch eine zu große Verpflichtung, Verantwortung.
Richtig.
Das müssen
ich
eigentlich.
Nur mal eine Debatte.
Du brauchst in der Politik grundsätzlich ja wieder Menschen, die vielleicht noch mehr aus der Praxis kommen auch. Du brauchst auch Leute mit Ecken und Kanten, die so von der Charaktertype so ein bisschen wie das, was man früher bei Schmidt hatte, die auch keine Angst davor haben. Selbst wenn es, ich meine, was hätte Strauß heute für einen Shitstorm jeden Tag? Ne?
Franka, bin ich voll bei dir. Das Schlimme ist, ich beobachte es in allen Bereichen. Es ist ja nicht nur in der Politik.
Aber der Job des Politikers ist ja in meinen Augen hochgradig unattraktiv für junge Menschen, die jetzt aus einer guten Ausbildung oder aus einem Top-Handwerk kommen und sagen, hey, ich weiß in der Praxis, ist, wie das funktioniert. Erstens, grundsätzlich ist immer die Debatte da, verdienen Politiker zu viel, zu wenig. Dann hast du das Thema, dass du eben der Öffentlichkeit permanent ausgesetzt bist, auch in den kleinsten Nischenthemen und gleichzeitig, sobald du dich dann auf die Lichtung wagst und die Meinung mal vielleicht gegen die Masse kundtust oder zumindest hinweist, dann ist dir der Shitstorm gewiss. So.
Ja. Wir reden ja gerade alle nur über Shitstorm. Das heißt, das, was uns unterscheidet von den Politikern noch vor 55 Jahren, ist die Social-Media-Plattform, die bis spät in die Nacht dir sagen, du bist ein Arschloch, weil du. Und ich glaube, das ist wirklich ein Problem, dass
aber
nicht
ich finde,
zu dieser Debattenkultur
ich bin zum Beispiel nicht auf Twitter. Natürlich schaue ich da mal rein. Ja. Aber da kriege ich permanent Shitstorms. Das interessiert mich gar nicht. Ich sage einfach weiter meine Meinung.
Aber das ist auch ein Problem, ehrlich gesagt, weil die AfD zum Beispiel hat mehr TikTok-Follower.
Das ist nochmal ein anderes Thema. Ich will noch, völlig richtig, wir sind da jetzt auch an.
Das ist ein wichtiges Thema.
Richtig, aber ich will nochmal einmal auf einen Punkt hinaus. Was ich beobachte ist, dass es immer weniger Politiker gibt mit Ecken und Kanten. Das hast du richtig beschrieben. Ich beobachte das aber in allen Bereichen. Die großen Rektoratsreden, die es früher gab an Universitäten, sehe ich nicht mehr. Da hat man Angst, da geht man zum Teil mehr Richtung Wokeness. Bestimmte Veranstaltungen nicht, werden nicht durchgeführt mehr an Universitäten. Die großen Moderatoren, die großen Kommentatoren im Fernsehen, rar gesät, traut man sich auch nicht mehr. Die großen Bischofsreden, kann ich ja auch mal die Kirche mit hinzuziehen, Wo sind die in Deutschland? Ich finde, du hast einen Punkt. Es ist so in der Politik, das geht mir auch völlig gegen den Strich, dass nur noch alles glatt geschliffen ist und alles so, jeder sagt so das, was jetzt gerade Mainstream ist. Aber ich beobachte es in allen Bereichen. Selbst bei Unternehmern, wenn ich mit denen rede und sage, Mensch, vielleicht kann man ja mal mit der Redaktion von Illner oder wem auch immer reden und sagen, hier ist mal jemand, entscheiden die natürlich selbst. Nein, ins Fernsehen stelle ich mich nicht damit, mit meiner Meinung. Und von den großen CEOs gar nichts, da kommt sofort die Abteilung, die Rechtsabteilung und sagt, du kannst es nicht machen. Familienunternehmer sagen, nee, das möchte ich. Also ich will da gar kein Bashing machen, ich will nur sagen, das ist eine Entwicklung, die es nicht nur in der Politik gibt, sondern in der Gesellschaft insgesamt. Und die besorgniserregend ist, finde ich.
Mich auch, aber zu jeder Entwicklung kommt meistens eine Gegenentwicklung. Und
wann kommt die denn?
Amerika ist uns meistens mit vielen Dingen 5 Jahre voraus. Und in Amerika siehst du schon, dass dieses übertriebene Wokeness-Dasein, dass das extrem angegriffen gerade wird. Das kannst du jetzt auch natürlich besorgniserregend finden, dass das Trump-Camp gerade so stark wird. Aber das ist die Gegenbewegung zu der überdrehten Wokeness-Bewegung.
Und wann kommt die in Deutschland?
Aber ich würde sagen, Deutschland.
Die kommt in Form der AfD gerade. Und jetzt ist interessant, der Economist hat gerade letzte Woche darüber geschrieben, dass die jungen Männer übersignifikant häufig rechts wählen und die jungen Frauen übersignifikant häufig links. Das heißt, wir bekommen einen richtigen Kulturclash.
Wir sehen das ja schon bei den Landtagswahlen.
In den Gen Alphas, also in den jungen Generationen zwischen männlich und weiblich und deren Denkweise, was sich wiederum sehr stark aus meiner Sicht auf Geburtenrate und Scheidungsraten ausüben wird, wenn es so weitergeht. Und so schaffen wir uns eigentlich dann irgendwann auch selber ab. Ja. Aber es wird ein Kampf und der Kampf wird sich verhärten.
Ja.
Ja.
Aber wir wollen ja was dagegen machen. Einfach mal machen. Wir sind jetzt auf der Schlusslinie.
Ich glaube,
krieg schon Druck von der Regie, aber ich würde gerne stundenlang weiterreden. Wir müssen jetzt nochmal dafür eine Lösung jetzt haben, wie wir das hinkriegen.
Also Peak Wokeism ist in Deutschland erreicht, würde ich sagen. Ich glaube, das ist schon eingetreten. Der Appell an die Politik, und da würde ich auch die Medien mit in die Pflicht nehmen. Ich glaube, wir müssen auch die Debatte breiter führen. Wir haben es bei der AfD gesehen, gutes Beispiel. Einige Medienhäuser haben über Jahre diese Partei nicht stattfinden lassen. Also nicht im direkten Interview, haben sie nicht eingeladen, haben wir gesagt, wenn wir mit denen nicht sprechen, dann finden sie auch nicht statt. Und was ist passiert? Sie haben eben gerade auf TikTok massiv stattgefunden und sind jetzt ein eklatantes Problem für eben die Nischenfelder. Und ich glaube, es ist absolut falsch, davon auszugehen, dass sich in Deutschland 100% der Bürgerinnen und Bürger in den traditionellen Medien informieren, mitnichten.
Ja.
Die sind längst auf den Nebenschauplätzen, ob es Telegram ist, ob es TikTok
ja auch als
ist.
Partei.
So.
Ja.
Und da haben auch, also die Politik definitiv, aber auch die Medien eben eine Pflicht, finde ich, hier die Hand auszustrecken, und zu sagen, wir holen diese Menschen, diese Konsumenten auch wieder zurück, wir holen die wieder ab, indem wir unangenehme Themen nicht einseitig beleuchten. Mir ist es häufig zu einseitig. Und nun bin ich Journalistin und habe dann auch vielleicht noch mal eine andere Membran und höre anders hin. Aber ich kann verstehen, warum manche Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit, wenn sie dann abends den Fernseher anschalten oder meinetwegen die Tageszusammenfassung lesen, sagen, das ist nicht meine Welt.
Ja.
Das ist nicht meine Lebensrealität.
Ist ein Beitrag.
Vorbei. Ja. Und daher ist der Appell Ecken und Kanten für die Politiker, mehr Mut, stehen, auch stehen bleiben, den Shitstorm abwarten. Aber es ist auch ein Appell an die Medien zu sagen, wie gehen wir mit meinetwegen der AfD um? Wie gehen wir mit einem Bündnis Sarah Wagenknecht um? Wie gehen wir mit der Linken um? Und auch.
Aber ich finde auch ein Appell an Unternehmer, ein Appell an Direktoren von großen Universitäten, auch weiter Meinungsbildung zu betreiben. Oder?
Absolut. Also absolut. Wenn heute jemand in Deutschland keine politische Meinung hat und sie nicht in irgendeiner Form vertritt, sei es einfach nur am Stammtisch oder auch durch Spendengelder, schwierig, weil unser Land braucht jetzt wirklich viel Debatte, um nach vorne zu kommen. Und da hat jeder ein bisschen Verantwortung, wenn man Verantwortung hat.
Konstruktive Opposition, Carsten.
Jana Enstaler und Franka Lehfeld, vielen Dank. Hat mir sehr viel Freude und auch Spaß bereitet. Ich bedanke mich bei Ihnen, ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns schon bald wieder mit Top-Gästen dann zum 15. Podcast. Alles Gute, bis dahin. Ciao.
Das war Einfach mal machen, der Podcast mit Carsten Linnemann. Danke fürs Zuhören. Fragen und Feedback gerne an podcast@cdu.de.